Deutschlandfunk Kultur Interview.
Seit mehr als 12 Stunden ist eigentlich alles in Ordnung, was den kommenden EU-Haushalt inklusive der 750 Milliarden Corona-Hilfen angeht. Das Problem mit der Rechtsstaatlichkeitsklausel wurde gelöst. Die einen sagen auf großartige Art und Weise, die anderen sagen durch einen faulen Kompromiss, aber es wurde gelöst. Und nun gehen viele davon aus, dass alles in trockenen Tüchern ist. Experten der Berliner Humboldt-Universität sind da allerdings nicht so optimistisch und sehen noch einige Hürden. Einer davon ist Matthias Ruffert, Professor für öffentliches Recht und Europarecht an eben dieser Universität. Schönen guten Morgen, Herr Ruffert.
Guten Morgen.
Die EU-Politiker sind jetzt gerade ganz stolz darauf, dass sie sich geeinigt haben. Was glauben Sie denn, wie lange wird es jetzt dauern, bis diese 750 Milliarden zur Verfügung stehen und verteilt werden können?
Ja, das wird schon noch einige Zeit dauern. Denn auf der Finanzierungsseite muss ja der sogenannte Eigenmittelbeschluss der Europäischen Union geändert werden. Und Voraussetzung dafür ist eine Zustimmung der Mitgliedstaaten nach ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften. Und das setzt wiederum voraus, dass die mitgliedstaatlichen Parlamente, alle 27, diesem Beschluss zustimmen. Das ist ein Prozess, der eine ganze Weile in Anspruch nehmen wird und der auch Unsicherheiten birgt. Denn was die Regierungen zugestimmt haben, ist ja nicht immer sicher, dass es die Parlamente auch mittragen.
Aber in Deutschland zum Beispiel würde doch für die Zustimmung eine einfache Mehrheit reichen und die scheint mir doch relativ sicher.
Das ist die Auffassung der Bundesregierung, dass die einfache Mehrheit reicht. Es gibt Stimmen aus der Rechtswissenschaft, nicht nur meine, aber auch andere, die da zur Vorsicht mahnen. Denn der neue Eigenmittelbeschluss hat ja doch eine Qualität, der die Strukturen der Mitgliedschaft Deutschlands in der Europäischen Union so sehr verändert, dass nach den Vorschriften des Grundgesetzes man auch gut argumentieren kann, dass es eine Zweidrittelmehrheit braucht. Vielleicht wird die auch erreicht. Es ist ja nicht so, dass man die vorher erstreben muss, sondern man muss einfach sich sicher sein, dass sie erreicht wird. Also sie würde ja erreicht, wenn die Fraktionen der Grünen und der FDP sich noch der Bundesregierung anschließen, dann ist ja die Zweidrittelmehrheit da.
Das heißt, das würde dann auch aus Ihrer Sicht keinen Verfassungsbruch in Deutschland bedeuten. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, sehen Sie ja in diesem gesamten Vorgang in der Beschaffung der 750 Milliarden und wenn ich Sie richtig verstehe, auch in deren Verteilung möglicherweise auch einen Verstoß gegen die EU-Verfassung, also gegen den Europavertrag.
Ja, das finde ich relativ eindeutiger, diesen Verstoß. Das hat zwei Seiten, wie Sie es sehr zu Recht sagen. Bleiben wir mal, weil ich es gerade schon angesprochen habe, bei der Mittelbeschaffung. Da hat die Europäische Union eine kühne Konstruktion gewählt. Man ermächtigt die Europäische Kommission zur Kreditaufnahme in Höhe von 750 Milliarden Euro. Sowas hat es bisher punktuell schon mal gegeben, aber etwa nicht in der Weise, dass es echte Kredite sind. 390 von den 750 Milliarden sollen ja als Zuschüsse an die Mitgliedstaaten weitergereicht werden, nicht als weitere Kredite, sodass die Europäische Union dann wirklich Schuldnerin wird in Höhe dieser maximal 390 Milliarden. Das gab es bisher noch nicht. Und das versucht man nicht dadurch, dass man diese Kredite ganz normal in den Haushaltsprozess einspeist, sondern die sollen als sonstige Einnahmen in den Haushalt fließen. Das gibt es bisher auch. Rund 1,5% sind das. Das sind so Einnahmen wie aus Strafen, wenn etwa ein Softwareunternehmen oder ein Internetanbieter zu einer Kartellstrafe verurteilt wird, dann fließt das in den EU-Haushalt. Das sind zwar auch hohe Beträge, aber natürlich nicht 400 Milliarden Euro oder gar 750 Milliarden. Und jetzt soll eben auf der Einnahmeseite so eine Konstruktion gewählt werden. Das sind sonstige Einnahmen und die Rückzahlung beginnt erst in 7 Jahren. Man überspringt also den Haushaltsrahmen, der jetzt auch wohl verabschiedet worden ist oder verabschiedet wird, und fängt erst in 7 Jahren mit der Rückzahlung an. Das ist interessant konstruiert, scheint mir aber von der Konstruktion der Verträge deswegen nicht gedeckt, weil die Kreditermächtigung sowieso eine Ermächtigung in den Verträgen bräuchte und nicht nur in einem solchen Beschluss.
Könnten Sie sich
auf
denn,
der
sich denn vorstellen, weil das wäre ja entscheidend, damit es wirklich, ich formuliere es mal so flapsig, Ärger noch gibt für die EU, könnten Sie sich denn vorstellen, dass jemand wirklich klagt vor dem EuGH, der vermutlich ja zuständig wäre? Und wer könnte das sein? Ich meine, die einzelnen Länder werden vermutlich nicht klagen, weil die ja doch, deshalb hat man sich ja geeinigt, alle profitieren von diesem Geld.
Ja, das ist natürlich, das gibt natürlich Rückwirkungen auch, wie das Europarecht konstruiert ist und wie überhaupt Verfassungsordnungen konstruiert sind. Es kann mal sein, dass man sozusagen die Pfade der vorherigen Vereinbarungen und des Rechts verlässt und niemand kann sich dagegen wehren. Und es gibt auch sozusagen keine Konstruktion in den Verträgen, die hier eine gerichtliche Kontrolle vorsieht. Ich habe mal überlegt, was wäre, wenn zum Beispiel in einem Mitgliedsland die Regierung wechselt und nachher die neue Regierung etwa sich an die alte Vereinbarung in der Weise nicht gebunden sieht, dass sie zumindest Rechtsmittel einlegt. Daran kann man sie ja nicht hindern. Also auf der europäischen Ebene sehe ich wenig Spielraum, dass es hier zu einer Rechtskontrolle durch eine Klage kommt.
Ich habe eine Frage zum Abschluss. Leider, es ist natürlich alles sehr kompliziert. Wir könnten darüber, glaube ich, problemlos eine Stunde reden. Aber eine Frage zum Abschluss. Ich verstehe das auch ein bisschen als Warnung, was Sie da zusammen mit einigen Kollegen sagen. Warnen Sie, weil Sie eigentlich dieses Hilfspaket für richtig halten und es auch problematisch fänden, wenn es aufgehalten wird von Klagen rein theoretisch? Oder warnen Sie, weil Sie sagen, so wie es konstruiert ist, halten Sie das auch für völlig falsch?
Also ich halte es für richtig, dass man in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, das ist ja mal eine echte Krise auch im Vergleich zu dem, was vorher häufig als Krise ausgeflaggt wurde, dass man da europäische Solidarität zeigt. Es geht nicht an, Italien mit der Situation Bergamo alleine zu lassen. Das kann nicht sein. Oder Spanien mit der Situation in Madrid. Dafür muss die Europäische Union eine Antwort haben. Aber dass man das so konstruiert wie jetzt, das halte ich tatsächlich nicht für richtig, weil es dem Europarecht eine Strukturverschiebung gibt, die eigentlich von den Verträgen nicht abgebildet ist. Alle ehrlicheren Lösungen oder sagen wir mal vertragsnäheren Lösungen sind halt für die Geberregierungen unangenehmer, weil man dann schon jetzt deutlich machen müsste, welche Kosten und welche Strukturveränderungen auf die Bürger zukommen.
Der Europarechtler Matthias Ruffert von der Berliner Humboldt-Universität im Deutschlandfunk Kultur. Professor Ruffert, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen. Ich hoffe, es war klar genug. Es ist ja wahnsinnig schwer, das Thema.
Ja, wir können uns ja im Zweifelsfall, Herr Ruffert, haben wir eine gute Ausrede. Wir können ja sagen, wir haben beide, ich jetzt auch den Eindruck, auch die Europapolitiker haben es vielleicht nicht komplett verstanden. Wer sind dann wir? Ich danke Ihnen sehr.
Auch das bin ich gewöhnt. Vielen Dank.
Danke.
Wiederschauen.